Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Neben Bits und Bytes, neben Cloud-Speicherung und Softwareprogrammierung gibt es hier noch die Geschäfte mit handfesten Dingen, die ebenfalls wichtig sind für die Wirtschaftsentwicklung und die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Dinge, die vielleicht nicht ganz so smart sind wie Daten, aber viele durchaus ins Schwärmen und auch ins Staunen bringen können. Die ganz profanen Baumaschinen, nämlich vom Förderband über den Schaufelbagger bis hin zum Kran. Um all diese Maschinen auf einer Messe zeigen zu können, braucht es naturgemäß viel Platz. Und der wird der Branche alle 3 Jahre in München eingeräumt. Die Bauma, die Baumaschinenmesse, sie ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf die andere Seite, auf die Welt von Bits und Bytes und Programmierungen schauen. In Berlin startete die Computerspielmesse Games Week und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Jetzt aber schauen wir erst einmal auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, 12.010 Punkte, das war der Schlussstand beim deutschen Aktienindex am vergangenen Freitag. Auch wenn die 12.000er-Marke ja nur eine symbolische Marke ist, konnte sie gehalten, der DAX stand vielleicht sogar ausgebaut werden?
Nein, Herr Hetzke, es gibt heute einen kleinen Rücksetzer. Der DAX ist unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen, steht genau 0,2% tiefer bei 11.983.
Was ist der Grund für diese Entwicklung bisher?
Natürlich zum einen der Dauerbrenner, das ewige Brexit-Drama. Immerhin könnte es ja diese Woche Freitag doch noch zu einem Chaos-Brexit kommen. Und es setzt sich die Serie von sehr schwachen deutschen Konjunkturdaten fort. Im Februar sind die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 1,3% zurückgegangen. Das ist der stärkste Rückgang seit einem Jahr. Im Jahresvergleich sieht das Bild deutlich freundlicher aus. Gegenüber Februar 2018 erhöhten sich die Exporte um 3,9%. Ist dieser Februar nur eine Momentaufnahme oder doch ein Trend? Darüber möchte ich mit Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investor sprechen. Er leitet dort die Kapitalmarktanalyse. Herr Naumer, Sie mussten gerade mal schwer husten. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Sie kriegen wieder Luft. Wir können anfangen.
Alles gut, das war das Stichwort Brexit.
Okay, das war das Stichwort Brexit. Wir haben es gehört. Kann einem ja auch mal wirklich
auf die Stimmbänder schlagen.
Ja, so genau. Ist es, genau. Im Januar stagnierten die Exporte, Herr Naumer, im Februar dann ein Rückgang von 1,3%. Was hat sich denn seit Jahresbeginn noch mal verändert, noch mal verschlechtert?
Na gut, man muss sehen, die ganze Welt ist ein Stück weit im Abschwungmodus angekommen. Das gilt nicht nur für die Industriestaaten, für die USA, für Europa. Das gilt auch zunehmend für die sogenannten Emerging Markets, den aufstrebenden Teil der Weltwirtschaft. Und dieser Abschwung ist bei uns angekommen. Nicht zu vergessen, Brexit, Sie nannten es schon. Und natürlich das Dauerthema Handelsstreit mit den USA, das immer wieder auf den Tisch kommt.
Der Handelsstreit mit den USA, da gab es ja oder soll es, wenn man Berichten glauben soll oder den Signalen, die aus Washington kommen, zumindest Fortschritte oder manche sagen sogar ganz große Fortschritte. Könnte es sein, dass Sie da etwas kritischer sind und noch nicht ein Happy End am Ende sehen?
Also es wird ein Zwischen-Happy End geben sozusagen. Jeder will es. Die KP Chinas will ihren 70. Geburtstag feiern. Trump will was zum Twittern haben, bereitet sich auf die Wahlen vor. Das sind gute Botschaften, immer gern gesehen. Aber man muss sich klar machen, es wird weitergehen. Also über das einmalige Twittern und Shake Hands hinaus. Warum? Weil China politisch wie technologisch auf dem Vormarsch ist, am Vordrängen ist. Und die Amerikaner ganz klar sagen, stopp, nicht mit uns. Wir wollen die erste Geige spielen und deswegen wird der Streit weitergehen.
Wenn der Streit weitergeht, dann wird Deutschland massiv davon betroffen sein. Davor hat der Verband Maschinenbau explizit gewarnt. Könnte es dann auch weitergehen in Richtung Zölle auf deutsche Autos?
Das ist natürlich die nächste Frage, die sich ableitet. Das ist ein bisschen in die Seitenlage dieser Diskussion. Ich möchte es nicht ausschließen, glaube, dass aber auch hier heißer getwittert, als am Ende dann tatsächlich verhandelt wird. Warum? Ganz klar, die Marschrichtung heißt, China ein Stück weit zurückzudrängen. Und ich glaube, die amerikanische Administration hat gelernt über die letzte Zeit, dass sie einen strategisch wichtigen Partner braucht. Und das ist die Europäische Union und das ist Deutschland.
Brexit, es ist Ihnen auf die Stimmbänder geschlagen, sagte Herr Hetzke. Ja, Brexit ist ein Drama. Mit welchem Ausgang? Was glauben Sie denn?
Also ich glaube noch nicht, dass aus dem Freitag, dem 12. ein Freitag der 13. wird am Ende. Das heißt, die Briten werden nicht über die Klippen von Dover fallen. Es wird eine Soft-Lösung geben, wie das so schön diskutiert wird. Zweite Variante ist auch durchaus möglich. Man wird es einfach nochmal verschieben. Man wird auf Zeit spielen, mit möglicherweise nochmal die Europawahl mit reinnehmen müssen, reingehen wollen. Und ich sage ganz einfach dazu, jeder Tag mehr ist eine etwas steigende Chance auf ein zweites Referendum in Großbritannien. Und ich höre nicht auf zu hoffen, dass der Brexit zum Remain wird, also dass die Briten am Schluss in der Europäischen Union bleiben. Das wäre das Beste für alle.
Was bedeutet das denn nochmal auf die deutsche Exportwirtschaft geschaut? Der Februar so schlecht, die Auftragseingänge eine Katastrophe, -6% haben wir letzte Woche erfahren. Ist das jetzt ein Trend, der weiter anhält, also die Durststrecke noch lange nicht vorbei?
Also die Durststrecke noch lange nicht vorbei. Ja, von Seiten des Welthandels werden wir noch Durststrecken sehen. Das ist für mich außer Zweifel. Nicht nur wegen der beiden Handelshemmnisse, die wir jetzt mit Brexit und den USA diskutieren, eben auch wegen der Weltwirtschaft. Aber lassen Sie mich auch dazu sagen, wir haben einen sehr, sehr stabilen Inlandskonsum in Deutschland. Das hilft uns ganz enorm. Also rein auf die Exportseite zu schauen, trifft die deutsche Wirtschaft nicht ganz. Wir haben einen voll ausgelasteten Arbeitsmarkt. Die Privaten konsumieren sehr gerne und das wird uns wirtschaftlich helfen.
Kurze Frage noch, die düsteren Daten und der Höhenflug am Aktienmarkt, wie passt das denn zusammen?
Ja, es ist schon verrückt. Es ist ein Stück weit Schwerelosigkeit, was ich hier sehe. Da muss der Markt sich nochmal umorientieren, denke ich, weil er ist von Geld getrieben, er ist von der EZB getrieben, er ist ein Stück weit auch von der Federal Reserve in Amerika und deren Geldpolitik getrieben. Zu viel Liquidität ist ungesund, deswegen Volatilität voraus.
Vielen Dank, das war Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.
Soweit also eine Einschätzung zur deutschen Exportwirtschaft. Frau Holz, was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Gold steigt recht kräftig um 9 Dollar auf 1297 Dollar. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 60 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,07%. Der Euro trotz der schwachen Daten einigermaßen stabil bei einem Dollar 12,40.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Schon am vergangenen Freitag stand der Softwareentwickler SAP auf der Verliererseite. Heute sinkt der Kurs erneut. Was ist der Grund?
Ja, wenn beim wertvollsten deutschen Konzern binnen weniger Wochen zwei Vorstandsmitglieder Knallauffall gehen, dann verunsichert das Anleger. Jetzt hat es Robert Enzling getroffen, bisher zuständig für das wichtige Cloud-Geschäft.
Und beim Konsumgüterkonzern Henkel sind die Aktionäre heute zur Hauptversammlung eingeladen. Gibt es von dort Nachrichten, die den Aktienkurs beeinflusst haben?
Allerdings, die Aktien 2% im Plus, Jahresziele bestätigt und auch noch eine höhere Dividende. Das überzeugt.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Der Bundesverband Deutscher Banken hat heute im Vorfeld seines Jahresempfangs in Berlin eingeladen, um sich zu aktuellen wirtschafts- und bankpolitischen Themen zu äußern. Und da werden die Gedanken natürlich umgehend Richtung Fusionsgespräche zwischen Deutsche Bank und Commerzbank gelenkt. Ob der Bankenverband dazu Stellung bezogen hat, mehr dazu von Theo Gers.
Natürlich ist es ein Thema beim Bankenverband, wenn mit der größten und der zweitgrößten deutschen Bank auch die beiden größten Mitgliedsunternehmen eine Fusion ausloten. Doch das Thema ist derzeit der berühmte Elefant, der zwar im Raum steht, über den aber nicht geredet wird. Auch die grundsätzliche Frage, ob Deutschland ähnlich wie in anderen Branchen auch einen nationalen Champion im Bankensektor benötigt oder nicht, führt auf glattes Terrain, weil jeder wüsste, wer mit der Antwort darauf gemeint wäre. Es gäbe in dieser Zeit einfach keine neutralen Sätze, weiß denn auch Bankenpräsident Hans-Walter Peters.
Da können wir nichts zu sagen. Weil egal, was wir machen, wir wollen absolut keine Politik machen. Und wenn wir irgendetwas sagen, in irgendeine Richtung, wie auch immer, ist es Politik und deswegen keine Aussage dazu.
Bei anderen Themen ist Peters dagegen schon gesprächiger, denn die Banken drückt der Schuh. Vor allem im Wettbewerb mit den US-Banken, die Milliardengewinne einfahren, von denen Europas Banken nicht einmal träumen können. Ein Grund ist die Zinspolitik der EZB. Seit Juni 2014 müssen europäische Banken einen Strafzins von 0,4% an die EZB immer dann zahlen, wenn sie überschüssige Spareinlagen ihrer Kunden bei der Zentralbank parken. Die EZB will so erreichen, dass die Banken, um den Strafzins zu vermeiden, mehr Kredite vergeben und so die Wirtschaft ankurbeln. Doch in der Praxis funktioniert das nicht wie gewünscht. Der Strafzins schmälert vielmehr die Gewinne der europäischen Banken. 20 Milliarden Euro haben sie seit 2014 widerwillig abgedrückt, 7,5 Milliarden allein im letzten Jahr, 2,3 Milliarden davon entfielen auf deutsche Banken. Deshalb vergeben sie nicht mehr, sondern eher weniger Kredite. Und so ist die Forderung von Bankenpräsident Peters naheliegend.
Es ist ganz einfach so, dass wir im Grunde genommen sagen, gebt uns diese 7,5 Milliarden zurück.
Dafür aber müsste die EZB ihre Zinspolitik ändern. Doch ein Ende der Null- oder Negativzinsen erwartet derzeit niemand. Deshalb fordern die Banken wenigstens einen Freibetrag, damit die EZB-Strafzinsen nicht schon vom ersten Euro an erhoben werden. Und das könnte auch kurzfristig beschlossen werden.
Die nächste EZB-Ratssitzung steht kurz bevor, wie wir alle wissen. Wir bleiben beharrlich und fordern, jetzt muss der Freibetrag kommen.
Mehr Unterstützung fordern die deutschen Privatbanken auch von der Politik. Geändert werden müsse vor allem die Finanzmarktrichtlinie MiFID II. Sie ist der Grund, warum Privatanleger bei jedem Wertpapiergeschäft mit Formularen regelrecht erschlagen werden, was den Kunden die Wertpapiergeschäfte verleidet und die Banken um Geschäft und Gewinn bringt, so Hans-Walter Peters.
Das wollen die Kunden nicht. Das ist eine extreme Bevormundung. Und zum Zweiten wären die verrückt, wenn sie, überlegen, Sie machen 5 Aktientransaktionen am Tag und Sie werden jedes Mal wieder vollpalavert mit diesen ganzen Informationspflichten. Das heißt, dieser gesamte Prozess ist eine absolute Katastrophe.
Theo Gehrs und der Bundesverband Deutscher Banken. Ob Kräne jeder Größenordnung, Tieflader oder Straßenwalzen, all das ist auf der Bauma zu finden, der Fachmesse für Baumaschinen, die heute in München eröffnet wurde. Und allein mit Blick auf die Fläche als größte Messe der Welt gilt. Alle 3 Jahre findet die Bauma statt und natürlich geht es nicht nur um tonnenschwere Gerätschaften, sondern auch um Bits und Bytes, um Vernetzung und Automatisierung. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke war zwischen Hydraulikbaggern und Schaufel Rädern unterwegs.
Das ist Jakob, 4 Jahre alt und einer der jüngsten Besucher der Bauma.
Da ist eine Raupe, das ist eine Raupe. Was für ein riesiger. Da!
Mit weit aufgerissenen Augen zeigt Jakob auf ein rotes Ungetüm aus Stahl, 3 Stockwerke hoch. Servicetechniker Christian Düracker steuert es per Fernbedienung.
Das ist ein Raupenkran. Der ist für Offroad-Einsatz, der ist für Industriemontagen in Hallen, der kann auch elektrisch gefahren werden. Für Liftbaustellen, für alles, wo man mit einem normalen Kran nicht hinfahren kann.
Fast alles auf der Bauma 2019 ist
groß, ungefähr so groß, so groß.
So groß, dass ein frecher 4-Jähriger plötzlich ganz handzahm wird.
Papa, du wirst meine Hand geben.
Riesige Baukräne mit mehr als 100 Metern Höhe, gewaltige Muldenkipper, deren Reifen 2-mal so hoch sind wie ein ausgewachsener Mensch. Und auch Besucherzahlen und Ausstellungsfläche sind rekordverdächtig. Die Veranstalter erwarten 600.000 Besucher auf einer Fläche von fast 100 Fußballfeldern. Es ist die größte Fachmesse der Welt. Das Besondere auf der diesjährigen Bauma, in vielen Raupen, Kränen und Baggern sitzt kein Fahrer mehr, zum Beispiel auf dem zentralen Vorführungsfeld.
Und wir wollen einen Blick in die Zukunft werfen. Wie stellen wir uns die Baustelle 4.0 vor? Da fehlt eine Kabine, da fehlt ein Fahrer. Was ist hier los? Diese Raupe wird aus Distanz teleoperiert. Wir suchen jetzt einen Fahrer irgendwo.
Der Baggerfahrer hockt 200 Meter weiter in einer Leitstelle. Er könnte auch in Kanada sitzen. 5G macht's möglich. Alle Baumaschinen sind digital miteinander vernetzt.
Papa, ich mag da reingehen.
In Halle 1 eröffnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Bauma mit einem Versprechen.
Wir werden in den nächsten Jahren bis zu 10 Milliarden Euro mehr investieren in sozialen Wohnungsbau, im privaten Wohnungsbau, in Baukindergeld.
Gleich danach kritisiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Enteignungsgedankenspiele von SPD, Grünen und Linkspartei.
Enteignungen sind tatsächlich der absolut falsche Weg. Abgesehen davon, dass es sich keiner leisten könnte, zu entschädigen, wird mit einer Enteignung keine einzige neue Wohnung gebaut. Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist das sozialistische Idee, die schon damals nicht funktioniert hat und die auch jetzt nicht funktionieren wird.
Die Bauma hat noch bis zum 14. April geöffnet für große und kleine Besucher.
Ein riesiger Bagger. Michael Watzke über die Baumaschinenmesse Bauma. Wenige Tage nach seiner erneuten Inhaftierung haben die Nissan-Aktionäre auch die letzte Verbindung zum Ex-Verwaltungsratschef Carlos Ghosn gekappt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Es gab eine außerordentliche Hauptversammlung zum Thema Carlos Ghosn und auf der wurde dafür votiert, den Automanager abzusetzen. Ghosn selbst spricht von einer Verschwörung gegen ihn. Als Chef des Nissan-Partners Renault war Ghosn bereits zum Jahresanfang zurückgetreten. Der Manager war einst die treibende Kraft hinter der Autoallianz von Renault, Nissan und Mitsubishi. Zwar sind mittlerweile fast 30% der Aufsichtsratmitglieder weiblich, aber bei der Ernennung von Vorständen kommen Frauen kaum voran. Das ist das Ergebnis der jüngsten Studie der Albright-Stiftung. Von 160 befragten Unternehmen haben demnach 53 angegeben, sie wollten einen 0%-Anteil von Frauen in den Vorständen.
Wenn man so ein Ziel setzt, 0 Frauen im Vorstand, das ist nicht gerade progressiv, das zeigt ja keine Ambition. Wir wollen hier was verändern, wir wollen zusehen, dass wir diversere Teams haben, denn es ist ja längst bewiesen, dass diese gemischten Teams von Männern und Frauen die besseren Entscheidungen treffen und dass sie unterm Strich mehr Profit erwirtschaften.
Die Geschäftsführerin der Stiftung Wiebke Andresen. Der Studie zufolge sind in den Aufsichtsratsausschüssen, die maßgeblich sind für die Besetzung von Vorstandsposten, Frauen bislang nur mit 16,8% vertreten. Zudem stünden an der Spitze von Aufsichtsräten fast ausschließlich Männer. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich dagegen ausgesprochen, sich auf die E-Mobilität als einzige Autoantriebstechnik der Zukunft festzulegen. Damit widerspricht er dem VW-Chef Herbert Diess. Nur auf Elektromobilität zu setzen, sei ihm zu eingegrenzt, erklärte Scheuer. Die Aussage des VW-Chefs, der forderte, ganz auf Elektromobilität zu setzen, sei so wörtlich komplett falsch. Eine Studie des IFO-Instituts wendet sich gegen die Vorstellung, chinesische Investoren kauften mit Staatsgeldern ausländische Unternehmen und könnten somit jeden Konkurrenten einfach unterbieten. Die Preise, die chinesische Investoren zahlen, seien, so IFO, im Gegenteil geringer als die, die andere Investoren für vergleichbare Firmen zahlen. Die IFO-Forscher untersuchten mehr als 70.000 grenzüberschreitende Firmenkäufe in 92 Ländern, die zwischen 2000 und 2018 getätigt worden sind. RWE hat von der britischen Wettbewerbsbehörde grünes Licht erhalten für die geplante Übernahme von Geschäften des Konkurrenten E.ON. Eine vertiefte Prüfung sei nicht notwendig, hatte bereits die EU-Kommission erklärt und im Februar die Pläne von RWE genehmigt.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Im Vergleich mit der Computerspielmesse Gamescom in Köln ist die Games Week in Berlin eine kleine Ausstellung. Was daran liegt, dass diese Messe sich überwiegend mit der deutschen und der deutsch-europäischen Spielebranche beschäftigt. Hier geht es also nicht um die internationalen Blockbuster aus den USA oder aus Japan, sondern um die eher regionale Branche und wie sie sich im internationalen Wettbewerb behauptet. Heute startete der erste von insgesamt 7 Tagen und für uns war mit dabei Philipp Banse.
Ziel ist es, vor allem deutsche und europäische Spieleentwickler zusammenzubringen mit Investoren und dem breiteren Publikum. Die Gamescom in Köln besuchen rund 300.000 Menschen. Die Games Week in Berlin erwartet gut 15.000 Besucher. Ein beherrschendes Thema der Branche prägt auch die Gamescom. Wie können deutsche Spieleentwickler zur Weltspitze aufschließen? Felix Falk von GAME, dem Lobbyverband der deutschen Spieleindustrie.
Wir sind tatsächlich mit Spitzenreiter, wenn es weltweit darum geht, wo wird am meisten Umsatz mit Spielen gemacht. 4,4 Milliarden Euro werden in Deutschland umgesetzt mit Spielen, das mehr als Kino und Musik zusammengenommen. Also es zeigt eine ganz große Dynamik, plus 9%, also auch da ein großes Wachstum. Aber wir mit unseren eigenen Produktionen, wir partizipieren viel zu wenig noch davon und das wollen wir ändern.
Denn von diesen über 4 Milliarden Euro Umsatz bekommen deutsche Studios ganze 5% ab. Im Segment der Blockbuster bekommen deutsche Entwickler sogar nur 1% der Umsätze in Deutschland ab. Diese deutschen Erfolgsspiele wie die Far Cry-Serie zum Beispiel zeigen, es geht, sagt Benedikt Grindel, Chef von Ubisoft Blue Byte, einem Spieleentwickler mit 3 Studios und 500 Mitarbeitern in Deutschland.
Also wir haben schon gezeigt, dass das geht. Lass uns nicht vergessen, ja, Crytek, die haben das vor vielen Jahren angefangen. Hier Jager in Berlin, haben tolle Sachen gemacht. Wir können die richtigen Leute finden. Wir sind ein unglaublich attraktiver Standort für Mitarbeiter aus dem Ausland.
Was also fehlt der deutschen Szene, um mehr kommerziell erfolgreiche Computerspiele zu produzieren? Deutsche Entwickler machten ein paar der besten Spiele der Welt, sagt Christian Vonnesbeck, der Spielefirmen berät. Aber sie konzentrieren sich manchmal zu sehr auf die Technik. Was die Leute aber erinnern, sind die Charaktere und die Gefühle. Also mehr Fokus auf die emotionalen Aspekte, das Geschichtenerzählen. Alles andere ist da. Ihr habt eine super Technik, ein paar der besten Teams. Teams der Welt. Was fehlt, ist ein Harry Potter oder eine Lara Croft.
But you still need to make, you know, the Harry Potter, the Lara Croft.
Die deutschen Entwickler wie Benedikt Grindel sehen eher ein anderes Problem.
Der wesentliche Bereich, der halt fehlt, ist, alle Länder um uns herum, und ich gucke jetzt gar nicht nach Kanada, das ist natürlich nochmal extremer, die haben eine Förderung, da wird das seit Jahren nach vorne gebracht auf der Bundesebene, aber eine substanzielle Produktionsförderung auf Bundesebene, die fehlt uns einfach.
Deswegen fiebert die Branche auch dem morgigen Tag entgegen. Dann will der Bundesminister für digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, verkünden, mit wie viel Geld die Bundesregierung die deutsche Spieleindustrie fördern will. Angekündigt sind 50 Millionen Euro für das erste Jahr. Spieleentwickler Grindel hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen, wie dieses Geld verteilt werden soll.
Was ganz wichtig ist, dass die Förderung, die wir dann bekommen, und dass die Förderung vor allen Dingen automatisch ist, also automatisiert, das heißt, ich habe einen gewissen Kulturtest, den ich erfüllen muss, aber dass da nicht große Hürden da drin sind, sondern dass ich wirklich, wenn ich einreiche, ziemlich sicher weiß, ich kann das bekommen und dann passt das auch.
Welche Branche will das nicht? Dann, so Benedikt Grindel, gäbe es aber auch wirklich keine Entschuldigung mehr. Michael Liebe, Veranstalter der Gamescom, blickt schon etwas weiter voraus.
Viel, viel wichtiger, als dass die das überhaupt ins Leben rufen, ist, dass wir es jetzt auch abrufen. Das müssen wir dieses Jahr einfach als Branche schaffen, diesen, wir wissen dann morgen, wie groß der Topf ist, Fördertopf auch abzurufen.
Der Beitrag von Philipp Banse zum Start der Games Week in Berlin, der Computerspielmesse, die sich schwerpunktmäßig mit der deutschen und der deutsch-europäischen Spielebranche beschäftigt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Wäre die Enteignung großer Wohnungskonzerne ein geeignetes Mittel gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel? Nach den Demonstrationen vom Wochenende und dem Beginn einer Unterschriftensammlung in Berlin erhitzt diese Frage erneut die Gemüter.
Die Idee einer Verstaatlichung von Wohnraum stoße inzwischen auf immer größere Sympathie, stellt die Frankfurter Rundschau fest. Doch sie greift zu kurz. Ein derart rabiater Zugriff auf das vom Grundgesetz besonders geschützte Eigentum muss sehr gut begründet sein. Die Frage ist, ob durch eine Verstaatlichung die Missstände tatsächlich behoben werden können. Das aber muss stark bezweifelt werden. Werden einzelne Großvermieter enteignet, können zwar die betroffenen Mieter entlastet werden, doch es entsteht keine einzige Bleibe mehr. Dennoch ist die Initiative richtig. Sie zwingt die Politik dazu, endlich nach gangbaren Lösungen zu suchen. Die Heilbronner Stimme empfiehlt, statt zu derart drastischen Maßnahmen aus der sozialistischen Mottenkiste zu greifen, sollte die Politik dafür sorgen, dass mehr neue Wohnungen gebaut werden und zugleich garantieren, dass genügend geförderte Wohnungen dabei sind. Mit den Milliarden an Entschädigungen, die der Staat an die enteigneten Konzerne bezahlen müsste, könnte viel Wohnraum geschaffen werden, um das Problem zu lindern. Und der Reutlinger Generalanzeiger findet, Politik wie auch Wirtschaft sollten mit Investitionen die ländlichen Räume stärken, damit Wohnen und Arbeiten dort attraktiver wird. All diese Maßnahmen dauern länger als Enteignungen, bis sie Wirkung zeigen. Sie tragen dann aber nicht nur zur Lösung der Wohnungsnot bei. Wohnen und Arbeiten mehr Menschen in ländlichen Regionen, hilft das auch den vom Verkehrsinfarkt bedrohten Innenstädten. Der Tagesspiegel aus Berlin begrüßt die Forderung von Arbeitsminister Heil nach einer verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige. Ob Fahrradkurier, ein Mann-Malerbetrieb oder freiberufliche Webdesignerin, seit Jahren warnen Experten davor, dass Kleinselbstständige besonders von Altersarmut bedroht sind. Deshalb will Heil nun eine verpflichtende Vorsorge für jene einführen, die bisher nicht abgesichert sind. Wie sie fürs Alter sparen, ob in der gesetzlichen Rentenversicherung, privat oder in einem berufsständischen Vorsorgewerk, will er jedem Einzelnen überlassen. Auch wenn eine solche Pflicht bei einem Teil der Betroffenen extrem unpopulär ist, führt nichts daran vorbei. Die Reform sollte nicht noch ein weiteres Mal vertagt werden.
Und mit diesem Appell für eine schnelle Reform im ersten Anlauf endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem auch mit einem Beitrag über das Wohnen, das Wohnprojekt Anders Wohnen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.